Lübeck Zwischentöne.
Dein Podcast für Kultur, Leben
und Viertelfanz. Moin und herzlich willkommen zu Lübeck Zwischentöne im Dezember.
Wir sind Bettina
und Christian
und wir nehmen euch jetzt mit auf einen vorweihnachtlichen Bummel durch die Stadt.
Ja, genau so, wie ihr die Stadt hier gerade an einem Nachmittag erleben könnt.
Mit allem, was dazu gehört, um die Weihnachtsstadt des Nordens mit allen Sinnen zu erleben.
Ja, und jetzt geht's auch schon los. Vorweihnachtszeit, die hat ja immer so zwei Seiten, ne? Kennt ihr ja alle. Es gibt den hellen, den lauteren Teil, sage ich jetzt mal, und den besinnlichen. Mir macht ja eigentlich beide Spaß, ne? Also auch der ganze Vorweihnachtsrummel.
Trubel, ne? Ja, das findest du auch gut, weiß ich. Aber ich finde es auch schön, so einen Schritt zurückzumachen und einfach mal innezuhalten und alles etwas langsamer angehen zu lassen.
Ja, so auf einer Insel der Ruhe. Der Weihnachtsmagie Raum zu lassen, ne?
Das hast du jetzt aber schön gesagt. Weihnachten, das hat ja auch mit Besinnlichkeit und Ruhe eben zu tun. Das ist ja eigentlich der Plan. Und das ist für mich auch der Grundgedanke von Weihnachten und der Weihnachtsfeiertage.
Ja, und für solche Momente haben wir hier jetzt eine Expertin. Wir haben sie jetzt getauft, unsere Vorweihnachtszeit-Entschleunigungsexpertin. Es ist Ulrike Müller. Moin, Ulrike.
Hallo, moin, herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, und schön, dass du Zeit hast, Ulrike. Ulrike macht nämlich besondere Touren durch Lübeck und mit ihr könnt ihr so eine Art Slow Christmas Tour machen.
Ja, so in Anlehnung so ein bisschen an die Slow Food Bewegung beim Essen, ne? Kennt ihr vielleicht?
Ja, da geht es ja auch darum, gutes Essen bewusst zu genießen und mit Ulrike kann man ganz bewusst Lübeck erleben und genießen und wir wollen jetzt so einen kleinen Ausschnitt deiner Tour erlebbar machen. Ulrike, lass uns doch mal losgehen. Wo gehen wir jetzt hin?
Ja, sehr gerne. Ich würde vorschlagen, wir gehen als allererstes mal in die Hundestraße und auf dem Weg dahin dürft ihr schon mal überlegen, warum heißt die Hundestraße eigentlich Hundestraße?
So, Ulrike, und wir sind jetzt ja angekommen in der Hundestraße und jetzt müssen wir das Rätsel lösen.
Es gibt ganz viele verschiedene Varianten, warum die Hundestraße Hundestraße heißt, aber, und das ist die wahrscheinlichste Erklärung, es gab hier in der Hundestraße ganz lange Schienen. Und auf den Schienen fuhren so kleine Wagen. Und diese Wagen kennt man aus dem Bergbau als Hunde.
Stimmt.
Und die haben dann quasi die ganzen Waren in die Straßen hier oder in die Häuser reingebracht. Und es gibt auch noch unten, ganz unten in der Hundestraße, ein Haus, wenn man Glück hat und da die Tür auf ist, da sieht man noch die Schienen, die da reinlaufen.
Das hört sich doch ganz plausibel an. Und wir stehen jetzt hier, Ulrike, vor dem Weintraubengang Nummer 43. Was hat das hier mit diesem niedrigen Gang auf sich?
Das hat einfach was damit zu tun, dass man ja die Höfe und Gänge erst geschaffen hat, als die ganzen Häuser schon standen. Und kein Vorderhausbesitzer ist besonders begeistert gewesen, jetzt ein Stück von seinem Haus wieder abzugeben. Also hat man die Gänge natürlich sehr, sehr niedrig und schmal gestaltet.
Und das sind jetzt zwei Orte, die man hier auf deiner Tour erleben kann. Lass uns doch nochmal in den Gang reingehen. Der ist so schön eng und niedrig.
Ja, und ihr könnt es zwar nicht sehen, aber ihr könnt es hören, wie sich die Akustik jetzt gleich verändern wird, wenn wir in den Gang reingehen.
Und ich kann hier noch nicht mal, der ist so eng, ich kann hier noch nicht mal beide Arme ausstrecken. Naja, und du, also 10 Zentimeter hast du noch Platz. Du musst deinen Kopf nicht einziehen.
Ich bin geschrumpft. So, und das ist eine Station auf der Slow Christmas Tour, weil man hier plötzlich von draußen laut und Rummel und Trubel in sehr leise reinkommt, Ulrike?
Ja, genau. Und vor allen Dingen habe ich euch jetzt so ein bisschen nicht ganz uneigennützig hier mit reingebracht, weil ich muss nämlich da vor die Nummer 4 gleich noch ein bisschen Glühwein stellen. Ich bin nämlich heute Abend mit meinen Gruppen hier und in der Nummer 4 wohnt der Erik. Und Erik macht ganz tolle Erzählungen. Und dann gibt's natürlich, weil es heute Abend ja schon sehr kalt ist, einen entsprechenden Glühwein dazu. Und den stelle ich jetzt ihm schon mal vor die Tür, damit er den vorbereiten kann.
Sehr schön.
Also, besondere Orte mit besonderen Menschen auf deiner Tour.
Und dazu gehört auch Slow Glühwein.
Und Ulrike, jetzt gehen wir zur nächsten Station.
Beziehungsweise, was wir noch gar nicht gefragt haben, ganz kurz noch, warum heißt es der Weintraubengang?
Der Weintraubengang deswegen, weil hier tatsächlich ein großer Rebenstock war. Und es heißt, dass hier früher auch Wein gebrannt wurde. Und weil man den aber nicht Weinbrennergang nennen wollte, hat man ihn Weintraubengang genannt.
Ach, das ist ja niedlich. Der Weintraubengang mit den hochprozentigen verwandelten Trauben.
So, und wo geht es jetzt weiterhin auf unserer Slow Christmas Tour?
Ja, jetzt wird es richtig weihnachtlich, denn jetzt gehen wir zu Margarete.
Und wir sind jetzt in der Gerberstraße angekommen. Ulrike, ich rieche da, weil das Fenster ist nämlich offen in dem Haus, in das wir jetzt gehen. Und mir kommt da schon so ein ganz leckerer Geruch entgegen.
Exakt. Und diesen Geruch kriegt ihr aber tatsächlich immer nur zu den Adventssamstagen hier. Denn das ist das einzige oder die einzigen Tage im Jahr, wo die Margarete ihre Tür öffnet und Backstubenverkauf macht.
Ja, weil sonst backt sie Torten auf Bestellung, richtig?
Genau, genau.
Aber du hast uns angemeldet und wir dürfen jetzt mal reingehen.
Und das ist wirklich ein totaler Insider-Tipp, weil man geht hier in so eine Gasse rein, in eine Sackgasse. Und da kommt man auch nicht einfach so zufällig vorbei. So.
Hallo Margarete.
Moin.
Hallo. Moin. Wir sind Bettina und Christian.
Hallo Bettina und Christian.
Sehr schön.
Und Margarete, das müssen wir sagen, du siehst so toll nach Konditormeisterin aus. Ganz in weiß, mit einer weißen Schürze und roten Knöpfen. Klasse.
Sehr schöner Kontrast, dieses Rot und Weiß.
Dankeschön.
Dürfen wir reinkommen?
Aber gerne, bitte doch.
Margarete, normalerweise öffnest du ja nicht deine Backstube. Du machst Torten nach Maß. Die kann man bei dir bestellen, die Torten. Aber jetzt in der Vorweihnachtszeit verkaufst du die Kekse.
Genau, in der Vorweihnachtszeit mache ich Pralinen, Kekse, Dominosteine, Printen, alles, was das Herz begehrt. Und weil ich sowieso immer schon Kunden dafür hatte, habe ich gesagt, ich mache einfach Sonnabends Backstubenverkauf und jeder kann herkommen.
Also jeden Sonnabend in der Vorweihnachtszeit?
Jeden Sonnabend in der Vorweihnachtszeit.
Und dann musst du uns nochmal deine Adresse sagen. Also die Leute können dann bei dir klingeln und sagen, Margarete?
Nö, die Tür ist offen. Die Tür ist offen, wenn ich da bin am Sonnabend. Und die Adresse ist Gerberstraße 7 in der Lübecker Innenstadt.
Sehr gut. Und es ist, ihr müsst euch das so vorstellen, es ist hier wirklich das Backstubenparadies. Also überall stehen hier Kekse rum. Vor uns stehen auch Kekse rum. Und ich glaube...
Mir läuft ja hier schon das Wasser im Munde zusammen, Margarete. Was hast du denn da? Ja, was hast du denn da Leckeres jetzt aufgeschnitten?
Boah, das sind Printen. Das ist eine Aprikosenpraline mit Aprikosenreduktion unten. Das sind Husankipferl, Zimtsterne, Mohnkanasch mit Aprikosenpüree, Spekulatius.
Wow, also Leute, wenn ihr denkt, ich will meinen Zuckerkonsum gerade so ein bisschen reduzieren, vergesst es. Ja?
Haben wir eigentlich gesagt. Ne? Ich glaube, ich entscheide mich mal für die Praline mit der Aprikosenreduktion.
Ja. Stollen stehen hier übrigens auch noch rum, um das auch noch mal zu erwähnen. Bettina, was sagst du? Wir brechen jetzt mal die Regel, nicht sprechen mit vollem Mund.
Köstlich.
Das sah jetzt sehr überraschend. Die sahen ja auch schon so toll aus. Und ich probiere jetzt mal das hier. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, ein Dominostein, glaube ich.
Nee, das ist ein Dominarstein.
Ein Dominarstein?
Ein Dominarstein, weil da kam eine halbe Kollegin von mir, die macht Catering und sagte, warum machst du eigentlich... Nicht Dominarsteine. Warum machst du Dominosteine?
Finde ich auch. Das ist nämlich die weibliche Form.
Da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein guter Ansatz.
Dann esse ich den ja noch viel lieber.
Aber wie unterscheidet sich der Dominarstein von dem Dominostein?
Der Dominostein ist mit Printenteig, Apfelgelee und Rummarzipan. Und der Dominarstein ist mit Printenteig, Brombeermarzipan mit ein bisschen Essig und Brombeergelee.
Das teste ich jetzt mal an.
Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass du so schnell gefragt hast, wie es ist, weil wenn ich irgendwas ganz lecker finde, ich versuche das immer lange im Mund zu behalten. Mhm. Und so habe ich es ein bisschen schnell runtergeschluckt.
Ich weiß ehrlich gesagt, worauf du hinaus willst. Du meinst, du musst noch was probieren, weil ich dir den ersten, deinen Genuss sabotiert habe.
So ein bisschen.
Mhm. Okay. Es schmeckt auf jeden Fall ganz toll, der Dominarstein. Und... ich esse jetzt nur noch Dominosteine. Ja. Dominosteine sind aus meinem Leben jetzt, habe ich auch lange genug gegessen.
Finde ich auch. Die weiblichen Dominosteine auch gut. Und Ulrike, das ist ja jetzt eine Station auf deiner Tour. Da nimmst du auch deine Besucherinnen und Besucher mit und ihr seid hier auch in der Backstube.
Absolut, genau. Und genau das, was hier gerade passiert, dass die Begeisterung überspringt von einem zum anderen, genau das ist das, was ich erreichen möchte mit meinen Touren, wenn ich die mitnehme, wenn ich die Gäste mitnehme.
Margarete, wie lange machst du das jetzt schon?
Insgesamt bin ich selbstständig in Lübeck seit über 30 Jahren.
Das können wir ja feiern, indem wir vielleicht noch einen Dominastein
essen. Hast du dich aber schön reingemogelt. Und, Margarete, welche Torten werden so bei dir bestellt? Was sind das für Sorten, die du da machst?
Da gibt es tatsächlich nichts, was ich besonders häufig mache. Ich mache halt bevorzugt ausgefallene Torten mit Deko, die ungewöhnlich ist und die, ja, die manchmal auch Geschichten erzählt.
Und wenn ich jetzt bei dir außerhalb der Weihnachtszeit, weil das Jahr geht ja weiter, ne? Es gibt ja auch einen 2026, was bei dir bestellen will, wie mache ich das?
Am liebsten eine Mail schreiben. Mail at Torte nach Maß oder mich einfach googeln, dann findet man mich schon.
Margarete Pfeiffer mit den magischen Kuchen und Backhänden in der Gerberstraße 7.
Touren mit Ulrike könnt ihr jetzt in der Vorweihnachtszeit machen, aber eben auch das ganze Jahr über. Und Ulrike, ganz wichtig ist es ja, deine Touren sind nie gleich. Du denkst dir da immer was Neues aus.
Richtig, genau. Also ich mache es mir da jetzt auch nicht besonders leicht, weil ich jetzt jede Tour individuell plane und immer gucke, wo könnten wir jetzt gerade lang gehen und was gibt's Neues. Und dadurch ist es aber auch immer wieder eine Überraschung.
Und wie erreicht man dich jetzt und deine Kulturen am besten?
Am besten auch übers Internet, www.lübecker-kulturen.de und dann ganz wichtig Kulturen mit OU und Lübeck selbstverständlich mit UE.
Aber wenn ich jetzt nur Kulturen eingebe, komme ich ja auch auf deine Seite.
Genau, ich denke, das findet man auch, ja.
Ja. Wir haben dich die Entschleunigungsexpertin genannt und ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen. Ich fühle mich total entschleunigt. Mhm. Bettina, wie geht's dir?
Ich fühle mich auch total entschleunigt und schön vorweihnachtlich gestimmt.
Was ich mir wünsche, Margarete? Na? Noch so ein Stückchen Dominastein.
Du bist heute richtig unverschämt.
Ja, du, wer weiß, wann ich das nächste Mal herkomme.
Ich habe es auch gedacht. Ich dachte aber, er fragt. Da muss ich nicht fragen.
Ja, raffiniert.
Ich habe Kunden, die extra für mich aus Hamburg kommen.
Das kann ich mir vorstellen. Ich würde auch von weiter her noch hierher fahren. Das glaube ich. Ich würde sogar aus München hierher kommen.
Ja, die lassen sich meistens verschicken.
Für viele gehört er zur Vorweihnachtszeit wie der Adventskranz oder der Stollen. Ein Besuch im Theater.
Ich finde das ja auch immer ganz schön und ich schaue mir da gerne irgendwas Weihnachtliches an, ihr vielleicht auch. Und wir sind jetzt in einem ganz besonderen Theater, im Kolk 17 Figurentheater und Museum.
Ja, und ich finde ja immer, wenn man ins Kolk 17 geht, also das Erlebnistheaterbesuch beginnt eigentlich schon auf dem Weg zum Theater, also in den Kolk 17. Das ist so eine ganz zauberhafte historische Gasse. Wenn man da schon reinschaut, dann beginnt schon die Vorfreude. Und es ist gar nicht so weit entfernt vom Holstentor, ne? So als Orientierungspunkt.
Genau, und das ist wirklich ein wunderschöner Weg hierher. Fand ich heute mit dem Schnee, es war kein Schnee, aber es war der erste Tag, an dem es gefroren hat ein bisschen. Und mit dem Glitzer.
Achso, du meinst, deinen inneren Schnee hast du schon gesehen.
Den habe ich schon längst gesehen, ja. Okay. So, und wir sind heute hier wegen der Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte hier ist ein Figurenspiel mit viel Musik, um Dunkelheit und Licht, aber auch um Furcht und Geborgenheit und um Freude und Stille. Und es ist ein Stück für Kinder und Erwachsene. Ja. Und ich finde, um einen Eindruck zu bekommen, hören wir mal rein.
Ja, ihr könnt es jetzt zwar nicht sehen, aber ihr könnt schon mal so ein Gefühl dafür bekommen.
Dein Weib erwartet ja ein Kind. Ja, ja, das kann ja jeden Moment losgehen. Hört mal, ihr müsst durchs Tor den Berg hinab. Da gibt es noch eine Höhle. Da stellt der alte Yusuf nur manchmal seinen dicken Ochsen unter. Da habt ihr Ruhe. Da ist es wahr. Nun geht schon, geht. Der Herr sei mit euch. Die arme Frau mitten in der Nacht. Nanu? Was liegt denn dort auf meinem Stroh?
Jetzt habt ihr schon mal so einen kleinen Ausschnitt gehört, aber richtig rund wird es natürlich erst, wenn man das auch sieht, ist ja ganz klar.
Aber man bekommt schon mal, wenn man das jetzt gehört hat, den Ausschnitt, so ein Gefühl für den Spirit, worum es geht in der Geschichte. Und die Weihnachtsgeschichte, die wird gespielt von Silke Technau. Silke, schön, dass du heute Zeit für uns hast.
Hallo, ja.
Und von deiner Partnerin Christiane Balsevicius. Und Silke, die Aufführung ist ja ein Figurenspiel mit Stabfiguren und Stockfiguren in ganz unterschiedlichen Größen. Da sind relativ viele Figuren dran beteiligt an diesem Spiel. Und du und Christiane, ihr spielt ja alle diese Figuren. Wie viele sind das denn nun?
Also wir haben sie nicht gezählt, aber es sind 4 Hirten, ein Schaf, natürlich Maria und Josef und das kleine Kind, Ochs und Esel, der Engel und das Volk von Bethlehem. Und in dem Volk von Bethlehem gibt es noch einen Brotverkäufer und eine Mutter mit 2 Kindern und einen römischen Reiter und einen Großkaufmann und einen Volkszähler, den man aber nicht sieht, aber ganz genau hört.
Also 2 Frauen, die alle diese Figuren spielen oder bedienen. Und Sigge, du hast uns ja jetzt auch was mitgebracht. Ich dachte eigentlich, dass du eine Figur mitbringst, aber du hast gleich ein ganzes Volk mitgebracht. Beschreib mal.
Also das Volk von Bethlehem, das ist eine Figur, sagen wir. Das ist, wir haben uns überlegt, wie machen wir das, dass man ein ganzes Volk, was ja zusammengerufen wird und in Bethlehem in der Schlange stehen muss und sich zählen lassen soll. Wie macht man das, dass man nicht denkt, ach, das ist jetzt der und der und der und der, sondern man macht einen Blick und schafft eine Menge, die aber doch ein bisschen unterschiedlich ist. Und da haben wir lauter helle Stoffe ausgewählt, denn es ist ja Sonne und die knallt runter und die Leute haben helle Kleidung an, aber eben ganz verschiedene. Manche sind ein bisschen grober gewebt, manche einfacher, manche gehen bis zum Boden, andere hängen zusammen, einer hat ein Kind auf dem Arm. Aber sie haben jetzt keine Augen und keine Gesichter, sondern wir haben sie gestellt auf ein Gestell aus Holz.
Das bewegst du ja auch gerade. Und damit, für mich entsteht jetzt so der Eindruck, dass diese ganzen Menschen, Figuren, die du da drauf montiert hast oder ihr, dass die sich bewegen.
Ja, das ist, glaube ich, der Sinn der Sache auch. Ne? 10 Figuren sind es übrigens. Ne? Das Volk besteht aus 10 Einzelfiguren.
Also das Gestell ist so eine Flurgarderobe aus Holz, die wir getrödelt haben, die irgendwie ausrangiert wurde, weil sie schon so wackelig war. Und das war für uns genau das Richtige. Denn dann haben wir die einzelnen Figuren auf die kleinen Holzstöckchen gestellt und können jetzt dieses Gestell wie eine Ziehharmonika auseinanderziehen. Dann stehen sie alle hintereinander und wenn sie miteinander tuscheln, schieben sie sich wieder zusammen. Und manchmal drehen sich auch alle und dann kann, glaube ich, außer euch niemand sehen, dass es nur 10 sind, sondern man denkt, es sind unendlich viele.
Es sind 100, auf jeden Fall. Ja.
Also die Illusion entsteht auf jeden Fall, dass es sehr viele Menschen sind.
Ja, und sehr kreativ, finde ich. Also, dass die Geschichte mit dem Volk gelöst. Ihr habt ja den Text nach dem Lukas-Evangelium adaptiert, gewissermaßen, also ein bisschen angepasst für euch. Was war euch dabei wichtig und was wolltet ihr da herausarbeiten?
Ja, wir haben uns überlegt, was ist eigentlich die Essenz der Geschichte? Ist es die politische Hintergrund zwischen den Römern und den Juden oder ist es der Aufstand der Makkabäer und alles, was in der Zeit zustande kam? Oder ist es einfach was ganz, ganz anderes? Nämlich die Tatsache, dass ein Kind geboren wird und dass es welche gibt, die sich einfach darüber freuen. Und für sie ist das ein Ausdruck von Zukunft. Und wir haben gedacht, das ist für uns so die Essenz des Stücks.
Und Silke, für euch ist ja auch wichtig das Konfessionsübergreifende. Also du bist ja evangelisch, die Christiane ist katholisch und das wolltet ihr ja auch rausbringen, dass es jetzt nicht auf eine einzelne Religion bezogen ist.
Ja, genau. Wir haben uns da sehr lange drüber unterhalten. Das wurde auch vom Amt für Jugendarbeit von der Evangelischen Kirche gefördert, das Stück. Und ja, aber Christiane fand eben auch so historische, katholische Teile aus ihrer Geschichte wichtig. Und da haben wir uns zum Beispiel über das Gewand von Maria Gedanken gemacht. Die wird ja oft rot oder blau dargestellt. Da haben wir lange drüber diskutiert und uns dann für blau entschieden. Und so, also solche Sachen, die schwingen da auch mit. Oder die Könige, was haben die eigentlich für eine Bedeutung? Es sind ja 3 Weisen aus dem Morgenland. Was bedeutet das eigentlich in der Religion? Und solche Sachen haben wir eben sehr viel diskutiert. Und dann alles, was dann zu viel war und zu christlich und zu folkloristisch christlich, das haben wir alles rausgeschmissen. Es ist also jetzt sehr schlicht, das Ganze.
Wir haben ja schon mal versucht, das so ein bisschen zu beschreiben. Aber ich meine, du kennst das Stück so gut wie niemand anders. Was macht den besonderen Zauber der Geschichte und dieser Aufführung aus?
Also wir haben uns sehr über die Sprache Gedanken gemacht und ich fand den Text von Luther sehr schön, mit dem fangen wir auch an, obwohl die Kinder ihn natürlich nicht so verstehen, ja, es begab sich aber zu der Zeit. Und dann kommt ein bisschen Alltagssprache natürlich im Volk von Bethlehem dazu, die aber immer wieder abbricht, weil alle durcheinander reden. Aber die Hauptsache ist eigentlich die Musik und Maria und Josef reden nicht. Man kennt ja die Geschichte und folgt ihnen auch mit den Blicken. Und die Musik begleitet das dann, begleitet auch die Geburt. Und dann kommen eben Ochse und Esel und sprechen dann in Versen. Das hat uns wieder Spaß gemacht, also Verse zu machen. Die Kinder freuen sich und lachen über die Verse und über die Viecher. Und dann die Hirten sprechen schon so wie Männer, langsam und bedächtig. Und da kann man auch verstehen, wie ihre Freude so langsam entsteht und wie sie den Engel begreifen. Und der eine Hirte spricht auch die Worte des Engels. Durch ihn wird geweissagt, der Engel ist nicht irgendwie so eine Gestalt, die selber redet.
Und Sigge, es ist ja ein Stück für Erwachsene und Kinder. Und ist es jetzt auch egal, ob ich gläubig bin oder nicht oder welcher Religion ich angehöre? Da ist es ja für jeden was dabei.
Ja, wir hatten also alle Konfessionen schon vor der Bühne, auch jüdische Menschen und arabische, und es ist kein Problem. Also das ist, die Essenz ist einfach, man freut sich, dass ein Kind geboren ist.
Ja, guck mal, dass Silke ein ganzes Volk auf dem Schoß hat, das gibt es nur im Kork 17 Figurentheater und Museum. So.
Und bei uns ist jetzt auch noch der Direktor des Figurentheaters, Stefan Schlafke. Moin, Stefan.
Moin, hi.
Schön. Stefan, ihr führt das ja auf, das Stück, die Weihnachtsgeschichte, ab dem 16.12. und ich glaube sogar mehrmals täglich, ne?
Ja, es gibt sehr viele Aufführungen. Guckt ins Netz, nachmittags in einer Woche, also Dienstag bis Donnerstag immer um 16 Uhr, Freitag, Samstag, Sonntag 15 Uhr. Das ist unsere generelle Zeit, die wir immer wieder so spielen. Wir spielen zum Teil auch vormittags am Montag. Also es sind Schulklassen, die sich schon angemeldet haben. Einige Termine sind schon ausgebucht, andere eben noch nicht. Es gibt aber nicht nur die Weihnachtsgeschichte nach Lukas, sondern...
Ihr habt richtig viel. Und jetzt sagen wir aber nochmal, ich gucke unter Kolk 17 Figurentheater.
Einfach unter kolk17.de.
Einfacher geht es kaum.
Und da kann ich auch die Karten buchen.
Und Stefan, es gibt ja das volle Weihnachtsprogramm, also neben der Weihnachtsgeschichte auch noch.
Ja, also wir starten das Ganze mit der Trollweihnacht. Es gibt also für die, die jetzt sagen, oh nee, Lukas ist mir doch noch zu christlich. Es gibt eine Geschichte, die hat Franziska entwickelt, Franziska Techno. Und zwar die Trollweihnacht ist das Nachspielen von Tieren, die spielen die Weihnachtsgeschichte, die sie bei den Menschen gesehen haben, nach. Und das hat natürlich nochmal einen Bruch, der zusätzlich total witzig ist.
Und auch im ganzen Dezember spielt ihr das?
Das gibt's auch über den Dezember verteilt. Also wir haben immer nicht, wir spielen nicht ensuite ein Stück den ganzen Dezember, sondern es sind immer wieder unterschiedliche Tage. Es gibt dann noch die, für die anderen, die sagen, oh nee, also überhaupt Weihnacht will ich nicht, gibt es noch den Herrn Eichhorn und der erste Schnee. Das ist quasi eine Tiergeschichte, wo es darum geht, dass Tiere, die eigentlich Winterschlaf machen, auf einmal sagen, sie wollen wach bleiben, sie wollen sehen, was der Schnee ist und was dieses Weiße ist. Und
gute Entscheidung.
Ne? Also hast du heute Morgen ja auch gehabt, die Schneekristalle waren schon da. Ja, und dann gibt es natürlich für die, die gerne mal ein Märchen sehen wollen, haben wir Dornröschen wieder aufgenommen. Das ist ein Marionettenspiel, mit dem starten wir dann.
So, ein wunderbarer Dezember. Klassiker.
Ja, und dann haben wir aber auch noch zwei Fantasiewesen, nämlich Bo und Pizzico, die Weihnachten feiern wollen. Gleich zu Anfang der Adventszeit, um den ersten Advent herum. Und ich habe jetzt, glaube ich, nichts vergessen. Und na, natürlich gibt es auch zwischen Weihnachten und Neujahr dann Programm, wieder was anderes. Guckt einfach rein.
Und man muss ja sagen, das ist ja nicht auf den Dezember beschränkt. Ihr spielt ja das ganze Jahr über und habt immer was Neues im Programm.
Ja, so ist das.
Kommt einfach hierher ins Kolk 17 Figurentheater und Museum.
Museum. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Museum hat im ganzen Dezember auch montags auf. Sonst haben wir ja montags geschlossen, aber jetzt in der Adventszeit wird montags auch von 10 bis 17 Uhr das Museum geöffnet sein.
Das ist eine feine Sache. Silke, Stefan, vielen Dank, dass ihr heute Zeit für uns hattet.
Und wenn ihr selber kreativ werden wollt zu Hause, ist es ganz einfach. Manchmal reicht schon eine Socke. Du steckst einfach die Hand rein und sagst zu deiner lieben Frau, guten Morgen, Schatz, der Kaffee ist fertig.
Das, genau, das erwarte ich dann. Und das machen wir genau morgens jetzt beim Frühstück mit Handpumpen aus Socken. Das wäre doch mal ganz lustig.
Finde ich auch.
Gut. Ich übe schon mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, genau, bis zum nächsten Mal.
Lü
Lübeck ist die Weihnachtsstadt des Nordens und das Besondere ist, dass wir hier auf der Lübecker Altstadtinsel eben nicht nur einen Weihnachtsmarkt haben.
Ganz viele und es ist mehr als ein Weihnachtsmarkt. Es sind 11 Weihnachtswelten und die liegen auch alle relativ nah beieinander. Die kann man wirklich gut erreichen und wenn ihr mögt, geht das zu Fuß natürlich super. Und die sind vor allen Dingen, diese Weihnachtswelten, sehr unterschiedlich.
Ja, es ist wirklich für jeden was dabei. Da ist zum Beispiel der historische Weihnachtsmarkt direkt an der Marienkirche.
Den mag ich ja besonders gern.
Eine weihnachtliche Zeitreise ins Mittelalter. Da wird über offenem Feuer geschmiedet. Es wird Brot gebacken und statt Glühwein könnt ihr hier auch, wie die alten Wikinger, heißen Met trinken.
Ja, dann fühlt man sich auch so ein bisschen wie so ein alter Wikinger oder Wikingerfrau.
Und wir sind jetzt hier auf dem historischen Weihnachtsmarkt und es ist jetzt gar nicht mehr ganz so kalt, weil wir stehen hier direkt vor dem Feuer, an dem geschmiedet wird auch. Moin, wir sind Bettina und Christian. Wer bist du?
Ich bin der Michael der Schmied.
Michael der Schmied, das Feuer brennt ja schon schön. Was machst du denn da jetzt?
Ich glühe jetzt Feinsilber durch, um einen Bogen damit, also Bogen, einen Bogen am Ring zu machen. Und das braucht ein paar Arbeitsgänge. Immer wieder glühen, biegen, glühen, biegen.
Und ich habe gesehen, du hast da mit deinem Fuß, hast du irgendwas getreten?
Ja, und zwar habe ich eine Maschine von 1940, eine sogenannte Feldschmiede. Und die hat einen Propeller und Ledergurten, Übersetzung, ein Schlot wie ein Schornstein. Und wenn ich Luft den Propeller bewege, kriege ich oben im Feuer Luft.
Ne? Und, okay, und dann sehe ich da einen Hammer bei dir und eine Amboss, ne?
Genau, Hammer, Amboss, Zange, Pfeile, ne? Solche Sachen und ein ganz mit wenig Werkzeugen wunderschöne Sachen bauen.
Ganz klassisch, so wie es früher gemacht wurde. Und ihr bekommt hier eben dann nicht nur Schmuck, sondern ihr lernt auch noch was dazu.
Ja. Und jetzt legt Michael los mit dem Hammer auf
mit dem Gummihammer.
Und ihr könnt euch ja angucken, in der Bude 150, historischer Weihnachtsmarkt, was Michael hier alles so zaubert aus seinem Silber. Hier liegen schon sehr schöne Ringe, Armreifen, ja, in allen möglichen Formen, Amulette.
Ja.
Vielen Dank für diese interessante Einführung, die Schnelleinführung in die Silberschmiedekunst.
Dankeschön, schöne Weihnachten. Danke, gleich.
Danke, Michael, dir auch. Und ein schöner Kontrast dazu, finde ich, ist das Hafenglühen am Drehbrückenplatz. Das ist eine Weihnachtswelt mit so Hafenflair am Wasser. Man schaut auf alte Schiffe, während man seinen Glühwein trinkt oder irgendwas anderes. Es gibt Live-Musik immer wieder und dann auch schöne Fischbrötchen.
Ja, sehr zu empfehlen sind auch die sehr feinen Kunsthandwerkermärkte, zum Beispiel der in St. Petri oder dem Heiligen Geist Hospital.
Ja, ich finde ja, da findet man immer auch noch ein schönes Geschenk, was man so zu Weihnachten unter den Baum legen kann. Aber wir haben hier noch viel mehr Weihnachtswelten auf der festlich stimmungsvollen Lübecker Altstadtinsel, zum Beispiel auf dem Koberg. Und da gibt es wunderbar maritime Atmosphäre.
Ja, und wie man sich das so vorstellt, maritim, so richtig schön geschmückt mit Fischernetzen, urigen Holzfässern für die Hafenatmosphäre und ihr könnt euren Glühwein, wenn ihr wollt, sogar im Strandkorb trinken.
Ich finde das immer ganz gemütlich. Und was ja auch dazu gehört zur Weihnachtsstadt des Nordens, ich finde hier gerade die kleinen Gassen und die Straßen, das ist hier alles wunderbar geschmückt mit sehr vielen Lichtern, Lichterketten, Sternen. Das macht so die besondere Atmosphäre aus und natürlich auch die Tannenbäume.
Ja, und die vielen Kirchen, die es hier auch gibt auf der Altstadtinsel. Und irgendwie geht man so durch die Dunkelheit und überall leuchtet, strahlt und glitzert es.
Und ich finde, das ist gerade diese Mischung, die dann so unwiderstehlich ist, die so diesen Zauber Lübecks ausmacht zur Weihnachtszeit. Und mein persönlicher Liebling, das sind ja die roten Weihnachtssterne um St. Marien am historischen Weihnachtsmarkt. Das finde ich immer besonders schön. Und ein weiterer Liebling, vielleicht ist es auch mittlerweile wirklich schon mein erster Liebling, das Wichtel-Wunderland im Seefahrerviertel neben St. Jakobi. Das ist für groß und klein und ich habe hier den Eindruck, eigentlich fühlen sich hier die Großen fast noch wohler als die Kleinen beim Wichtelgolfen.
Ja, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
Ja, wir sitzen nämlich hier gerade auf der Bank. Hier kann man nämlich schöne Selfies machen mit zwei Wichteln rechts und links neben uns. Und Wir sind hier an der Golfanlage und gucken gerade zu, wie ein kleiner Junge viel, viel besser im Wichtelgolfen war als sein Vater.
Die Schläger sind ja auch sehr klein. Also eigentlich gemacht für Kinder.
Nee, ich glaube aber einfach, dass der kleine Junge ein viel besseres Ballgefühl hatte. Das ist eben keine Frage des Alters. Könnt ihr hier auch ausprobieren beim Wichtelgolfen.
So, und jetzt will ich aber noch, wir haben den Vater mit seinem Sohn nochmal getroffen hier, der hier eben beim Wichtelgolfen, also der Vater, moin, wir sind Bettina und Christian, wer bist du?
Sven, bitte.
Sven, du hast so ein bisschen abgelost eben, oder?
Das könnte man so sagen, ja. Wenn man rein objektiv draufschaut, wird es so sein.
Ja, das habe ich getan.
Dein Sohn hat aber total Potenzial, finde ich, ne?
Also er ist noch jung und wir suchen nach seinen Stärken und das würde dazu zählen, würde ich sagen.
Also nicht Tennisunterricht, sondern vielleicht Profigolfen oder so, ne?
Warum nicht? Also Profigolfen könnte ich mir auch gut vorstellen, ja.
Seid ihr zum ersten Mal hier auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt oder kommt ihr öfter?
Eigentlich kommen wir seit 10 Jahren jedes Jahr hierhin, Ende November. Und seit 2 Jahren haben wir das hier entdeckt und das finden wir für ein Kind super.
Und von wo seid ihr eigentlich?
Aus Bonn.
Das ist ja ganz schön weit weg. Und dann kommt ihr extra hier rauf.
Das ist richtig, genau.
Dann seid ihr auch ein paar Tage hier, ne?
Wir sind ungefähr eine Woche hier, das ist richtig.
Hallo, ich bin Bettina und wer bist du?
Karl.
Karl, warum kannst du so gut Golf spielen? Also besser als dein Vater?
Weil ich habe das von meiner Mama gelernt. Und Mama kann super gut spielen.
Ah, die Mama ist nämlich auch hier. Moin, wir sind Bettina und Christian. Wer bist du?
Ich bin Judith, hallo.
Judith, du bist hier also die Ober-Minigolferin.
Ich spiele ganz gerne Minigolf, genau. Mein Mann nicht so gerne, aber seitdem wir jetzt einen Sohn haben, spielen wir regelmäßig Minigolf.
Ja. Und das Talent hast du schon weitergegeben an deinen Sohn?
Ja, Übung macht den Meister, sage ich. Ne?
Ich glaube, es ist auch genetisch einfach. Ne? Ist ja einfach so. Wir wünschen euch noch viel Spaß hier in Lübeck und genießt die 11 Weihnachtswelten sind es ja sogar, haben wir mal durchgezählt. Es ist ja nicht nur ein Weihnachtsmarkt, sondern ganz viele. Ne?
Vielen Dank, haben wir schon gemacht. Wir waren auch schon im Märchenwald.
Also, okay, also viel Spaß für euch. Tschüss.
Danke, tschüss.
Und frohe Weihnachten.
Danke gleichfalls.
Und wenn ihr einen speziellen Weihnachtswunsch haben solltet, dann könnt ihr hier im Wichtelwunderland auch zum Wunschbaum gehen. Das ist ganz einfach. Da gibt es Wunschzettel, auf denen du deinen Weihnachtswunsch notieren kannst. Also der Wunschzettel sieht so rund aus wie eine Weihnachtskugel. Schreibst deinen Weihnachtswunsch drauf und hängst ihn an den Tannenbaum. Und dann ist es wie früher Weihnachten. Du musst nur ganz, ganz fest dran glauben. Und dann geht er auch in Erfüllung.
Da stehen schon ganz schön viele Wünsche drauf.
Und ich wünsche mir jetzt, dass ich beim Wichtelgolfen gewinne.
Ich glaube, du hast da sowieso keine Chance. Ich habe dich immer geschlagen beim Wichtelgolfen.
Das erinnere ich komischerweise ganz anders.
Aber ich.
Und viele große Profi-Golfkarrieren haben hier ihren Anfang genommen. Im Wichtelwunderland auf der Lübecker Altstadtinsel.
Nur deine nicht.
Und wir sind auf der Suche nach neuen Sachen auf dem Weihnachtsmarkt, auf den Weihnachtswelten, die wir noch nicht kennen.
Ja, und vor allen Dingen, ich mag das ja immer gern, was Neues zu probieren, was ich noch nicht gegessen habe.
Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Das war mir schon klar. Und dieses Jahr
haben wir was gefunden.
Im Schrank, im oberen Bereich.
Der Spätzlekaiser.
Zum ersten Mal hier in Lübeck mit Blick auf St. Marien. Und wie der Name schon sagt, Spätzlekaiser, es gibt hier überraschenderweise Spätzle.
Genau.
Aber nicht irgendwelche Spätzle.
Besondere Spätzle. Darüber sprechen wir jetzt mit Matthias Eminger und Dominik Schürgi. Moin, ihr beiden.
Moin, hi.
Moin, moin.
Die beiden sind extra aus dem fernen Wien nach Lübeck gekommen, um uns hier mit ihren Spätzle zu erfreuen.
Dominik, was sind das für Spätzle, die ihr macht?
Also grundsätzlich sind es klassische Käsespätzle, wie man sie in Tirol eigentlich isst. Wir verfeinern die mit 3 verschiedenen Käsevarianten, machen sie frisch hier und haben dann verschiedene Variationen von den Spätzle. Wir haben Bauernspätzle, da kommt ein Speck dazu. Und dann haben wir noch Ziegenkäsespätzle, die kann man mit oder ohne Speck haben. Und natürlich mit Ziegenkäse schön obendrauf.
Und kommt gut an, ne, Matthias?
Kommt sehr gut an, ja.
Ihr seid ja das erste Mal jetzt hier. Wie kommt es, dass ihr jetzt hier in Lübeck seid, ausgerechnet hier gelandet seid?
Wir waren letztes Jahr in Kiel und da ist es sehr gut angekommen. Und dann über Weiterempfehlung sind wir nach Lübeck, Köln und Hannover auch noch gekommen. Und ja, wir sind startbereit und freuen uns auf die Weihnachtszeit.
Ihr seid ja nun wirklich das allererste Mal hier in Lübeck und euer Eindruck ist noch ganz frisch. Wie findet ihr es?
Ja, ehrlich gesagt großartig. Also natürlich, wenn man von Wien, der großen Stadt, kommt, überall große Gebäude, viele Menschen, und dann kommt man hierher. Es ist auch gut was los, aber es ist alles ein bisschen ruhiger. Es ist nicht so hektisch, nicht so stressig wie in Wien. Ja, also die Leute hier sind noch ein bisschen entspannter, glaube ich. Und ja, gefällt uns extrem gut. Ich war auch schon hier essen in einem Café, was mir empfohlen wurde, und ja, habe, glaube ich, ganz gut gespeist. Also.
Und Matthias, wie ist es bei dir?
Mir genauso. Also wir waren auch in Großstädten in Deutschland, Berlin, Frankfurt, und ganz ehrlich gefällt es uns hier mehr und viel familiärer, und die Leute im Norden sind auch viel herzlicher, also viel warmherziger und offener, hilfsbereiter. Das gefällt uns sehr hier in Deutschland allgemein, auch in Kiel und Lübeck. Ja, sehr begeistert.
Das hören wir natürlich gern.
Die Frage ist jetzt natürlich, wie wird man Spätzle-Kaiser? Weil Kaiser, das ist ja das, mehr geht ja nicht. Fängt man da an als Spätzle-Herzog, arbeitet sich vor zum König und wird dann irgendwann Kaiser, oder wie ist das?
Genau, ja, so ungefähr kann man das sagen. Ja, also man kann das ungefähr sich so vorstellen. Wir haben mal angefangen, kleinere Portionen Käsespätzle bei Caterings anzubieten. Ja, da gab es dann eine Pfanne mit 20 Portionen, die haben wir dort verkauft, und das ist dann immer größer und größer geworden, und irgendwann sind wir dann auf den größten Musikfestivals, die es eigentlich in Europa gibt, gestanden und haben Käsespätzle gekauft, und obendrauf ist immer nur gestanden Käsespätzle, und dann haben wir dem Ganzen irgendwie so ein bisschen Emotion, einen Namen geben wollen. Ja, wir wollten irgendwie unser eigenes Ding haben und nicht einfach nur Spätzle, und dadurch ist der Spätzle-Kaiser entstanden. Genau, und Kaiser eben deswegen eigentlich, weil wir auch auf der Kaiserwiese in Wien, das ist so das Oktoberfest in Wien, stehen, und mit dem gemeinsam ist eigentlich diese Idee gestanden. Kaiser Wien, Kaiserschmarrn, also das passt alles, glaube ich, ganz okay.
Das hier in Lübeck sagen wir Moin, was sagt man in Wien?
Also wir begrüßen uns meistens mit einem Servus.
Servus, kriegen wir auch noch hin, Servus. So, aber bevor wir Ciao sagen, Matthias, ich würde ganz gern noch mal die Ziegenkäsespätzle probieren.
Ja. Die haben wir definitiv noch nie irgendwo gegessen.
Das ist ja neu, genau.
Und Bettina hat jetzt eine schöne Portion, und sie riecht auch schon sehr lecker, Käsespätzle mit Ziegenkäse in der Hand.
Ja, ich habe die Handschuhe ausgezogen, und das ist so ein richtig schöner Handwärmer, die Pappportion jetzt hier mit dem Ziegenkäsespätzle. Und?
Was ihr hier so knuspern hört, das sind geröstete Zwiebeln, die oben drauf sind.
Das ist wirklich sehr lecker. Gefällt mir gut. Neuentdeckung. Ziegenkäsespätzle, Dominik, Matthias, da habt ihr was richtig Gutes kreiert.
Ja, und das ist auch so eine kulinarische Speedreise von Lübeck nach Wien. Also du nimmst das in den Mund und dann bist du auch gleichzeitig so ein bisschen in Wien, auf der Kaiserwiese.
Erinnert mich auch so ein bisschen an Skifahren auf einer Hütte. Also bei mir geht da jetzt schon so eine ganze emotionale Reise ab.
Ja, schön, dass ihr dieses Jahr hier seid. Wir freuen uns. Und ihr seid hoffentlich nächstes Jahr wieder da.
Ja, klar, hoffentlich. Vielen Dank für euren Besuch, jederzeit und immer wieder gerne.
Danke auch, und Mahlzeit.
Genau, Dankeschön.
Mahlzeit. Guten Hunger, sagt man bei euch hier.
Ja, genau, vielen Dank.
Ich finde es ja auch schön, wenn hier auf den Lübecker Weihnachtswelten, wenn man da Stände findet, die auch was Regionales anbieten.
Ja, und ebenfalls neu in diesem Jahr ist nämlich die Travemünder Obstwerkerei oder die Obstwerkerei Travemünde, je nachdem wie man will.
Mit einem eigenen Stand.
Am Schrangen auch, praktischerweise gar nicht weit weg von den Spätzle.
Martin Bade, moin Martin.
Hallo, moin.
Ja, ihr macht das ja hier mit der Obstwerkerei, und dieses Jahr seid ihr mit einem richtig schönen großen Stand dabei. Vergangenes Jahr wart ihr ja in einem Stand mit drin.
Ja, wir hatten dieses Jahr die Chance bekommen, uns zu verbreitern. Sind ja ein Biolandbetrieb, haben viele Streuobstwiesen in der Region. Und die Idee von uns ist eigentlich zu sagen, wie kriegen wir das an die Kunden rangetragen, diese Vielfalt der alten Obstsorten.
Was für alte Obstsorten sind das denn, Martin? Die hier, also das müssen wir gleich mal sagen, daraus wird Punsch gemacht. In verschiedenen Formen.
Ja, es gibt Apfelpunsch, es gibt Apfelbirnenpunsch, es gibt Fliederbeer-Apfelpunsch. Und was haben wir noch?
Kann man ohne bekommen oder mit Schuss.
Genau.
Und mich interessiert jetzt, Martin, was für alte Sorten habt ihr dann dabei?
Ja, und zwar, wir haben selber 120 verschiedene alte Apfelsorten auf den Wiesen stehen. Das ist eine riesige Vielfalt. Das ist sehr schön, weil wir dann von den ganz frühen Sorten, von dem August Calville, da fangen wir im August schon an.
Wie heißt das?
August Calville. Ein ganz schöner Name, ganz alter Name.
Habe ich noch nie gehört.
Und dann gibt es diese ganz späten Sorten, Jakob Lebel oder auch den Boskop. Der Boskop auch hier im Norden sehr, sehr bekannt.
Und
sehr,
sag mir was. Apfelkuchen Boskop.
Ja, Apfelkuchen Boskop. Sehr, sieht sehr eigen aus. Ne, hat auch, sieht sehr schön rot aus, aber auch ins grüne, gelbe gehen. Und wird sehr gerne für verschiedene Gerichte genommen. Das, was wir uns oder das, was uns abhebt, ist, dass wir immer die Sorten so auswählen, dass wenn wir die Apfelgetränke pressen, die Sorten so auswählen, dass sie eine angenehme Süße haben. Wir haben einen frühgepressten, einen spätgepressten. Der frühgepresste geht nicht ganz so in Süße rein, also ist mehr ein spritziger rein. Und je später im Herbst die Apfelsorten geerntet werden, umso mehr Harmonie haben sie auch.
Und welchen Apfel nehmt ihr für den Apfelpunsch?
Den spätgepressten. Er ist sehr harmonisch ausgewogen, hat eine angenehme Süße.
Und Martin, ich durfte mir hier schon ein Getränk aussuchen. Apfel-Birne-Punsch. Mach ich jetzt mal. Ich finde den sehr, sehr lecker, Martin, weil der ist nicht zu süß. Man schmeckt die Birne aber super raus und auch den Apfel. Das ist jetzt hier mein Weihnachtsgetränk 2025.
Oh, danke schön. Da freuen wir uns sehr. Das ist sehr, sehr schön. Da sind, wenn du da die Hintergrundinformationen auch bekommst, da haben wir 5 verschiedene Birnensorten genommen, 4 alte Birnensorten genommen und 10 verschiedene Apfelsorten, die wir halb-halb gemischt haben sozusagen, sodass wir ein ausgewogenes Aroma haben. Das gibt es ja manchmal so, wenn man nur die Birne hat, dann ist es in einen sämigen Charakter, denn es ist aber fast überbordend von der Birne und wir haben, glaube ich, das Ausgewogene ganz gut hinbekommen.
Ihr seht schon, Martin ist ein Apfelpunsch-Sommelier.
Ja, finde ich auch. Und man hat beides wunderbar geschmeckt und ich glaube, da ist ja auch kein Zucker zugesetzt, oder?
Gar nichts dabei, nur der von der Natur gegebene.
Erstaunlich. Ich probiere jetzt mal den Apfelfliederpunsch. Und auch der hat so dieses total aromatische und diese schöne natürliche Süße.
Prima. Und ich finde es so schön, dieses Streuobst kommt ja jetzt aus der Lübecker Gegend. Also ja. Das ist was Regionales, was ich hier trinke.
Absolut. Wir haben 7 Streuobstwiesen rund um Lübeck. Das ist einmalig. Wenn man bedenkt, vor 250 Jahren war Lübeck eine richtige Obstregion. Das ist erst jetzt wieder belebt worden, auch durch uns ganz stark.
Und gehört ja auch zur Kulturlandschaft mit dazu. Klassisch. Und ihr findet Martin hier am Schrank in der Bude 122 übrigens.
Und es gibt hier nicht nur Apfelpunsch, Martin. Ihr habt ja auch Äpfel, die ich kaufen kann. Dann gibt es Apfelsaft. Ah, da guck mal. Apfelchips kann man kaufen. Und
Honig. Von unseren eigenen Imkern, also nicht eigentlich, dass sie uns gehören, sondern wir arbeiten mit ganz vielen regionalen Imkern zusammen, weil die sich sehr, sehr freuen, dass sie bei uns auf den Wiesen ihre Bienen stellen können, weil da halt nichts gespritzt wird.
Apfelmus gibt es auch, also kurz eigentlich alles, was man so aus Äpfeln machen kann. Und ihr brennt auch einen, wie nennt man das, Apfelschnaps, also sowas Calvados-artiges.
Ne? Ja, genau. Wir sagen sogar Streuobstler dazu. Das heißt, bei 40% Alkoholanteil unterstützt sehr, sehr schön die Aromen. Das heißt, wenn man ein Apfelgetränk erwärmt und dann noch Streuobst oben drauf macht, dann unterstützt das so schön diesen Herbst, diesen Einstieg zum 24.12. Ne?
Die Obstwerkerei Martin und Maike Bade, MM Bade, im Doppelpark, hier aus der Region am Schrank mit der Bude 122. Danke, Martin.
Danke euch.
Es war ein Schluck in eine neue Welt. Die Vielfalt der regionalen Äpfel.
Und ich glaube, Martin, man kann ja auch, wenn einen das hier interessiert, man kann euch ja ansprechen. Ihr erzählt ja auch die Geschichte dazu.
Oder man kann euch in Travemünde besuchen.
Ihr dürft rumkommen, auf jeden Fall. Entweder sind wir da oder meine Kinder sind da und wir sind alle sehr, sehr interessiert dran auf eure Fragen.
Und wir sind jetzt im Günter-Grass-Haus angekommen in der Glockengießer Straße 21, denn ab dem 5. Dezember könnt ihr hier eine neue Ausstellung erleben.
Ja, und die heißt der Nobelpreisträger von nebenan, Günter Grass und Lübeck. Und über diese Ausstellung wollen wir jetzt mehr erfahren.
Genau, und deswegen haben wir uns hier mit 2 kompetenten Menschen verabredet. Die Kuratorin der Ausstellung Julia Wittmer und der Direktor des Günter-Grass-Hauses, Dr. Jörg Philipp Thomser. Moin, ihr beiden.
Moin.
Moin.
Ja. Und bevor wir jetzt über die Inhalte der Ausstellung sprechen, als ich den Titel der Ausstellung gelesen habe, der Nobelpreisträger von nebenan, da hatte ich sofort die Assoziation Günter Grass, er war nahbar, ein netter Nachbar, der ist hier vielleicht in Lübeck zum Einkaufen gegangen, man konnte mit ihm ins Gespräch kommen. Herr Thomser, Frau Wittmer, Sie beide haben Günter Grass ja persönlich kennengelernt. Stimmt das jetzt, was ich mir da so gedacht habe? Oder war er auch eine Diva? Konnte er eine Diva sein?
Ich habe ihn nicht als Diva erlebt. Er war natürlich wie jeder große Künstler auch ein bisschen egomanisch. Das heißt, er hat natürlich viel über sich gerne geredet und so, aber er war trotzdem interessiert auch an anderen. Als Diva habe ich ihn gar nicht erlebt. Er war sehr nahbar, deshalb auch der Titel der Ausstellung, wirklich ein Nobelpreisträger zum Anfassen. Ich bin Thomas Mann und Willy Brandt nicht persönlich begegnet, aber ich glaube, bei denen wäre es schwieriger gewesen, ihn beim Korthose kaufen oder sonst wo in Lübeck einfach anzusprechen, ein Foto zu machen oder ein Autogramm zu bekommen. Da haben wir ganz, ganz viele Geschichten im Laufe der letzten Jahre erzählt bekommen von Lübeckerinnen und Lübeckern, die ihn auch einmal fast überfahren hätten, hat mir mal jemand erzählt, hier in der Glocknisser Straße.
Das ist auch ein tolles Erlebnis, ja.
Genau, also zum Glück ist das nicht passiert, aber diese Geschichten sollen auch Teil der Ausstellung werden, und ich habe Günter Grass mal sehr entspannt, sehr humorvoll, sehr nahbar erlebt.
Und Frau Wittmar, wie war das bei Ihnen?
Ich hatte auch das Glück und das Vergnügen, ihn ein paar Mal zu treffen, und dabei war er immer auf Augenhöhe, und das habe ich sehr, sehr geschätzt.
Apropos Augenhöhe, es gibt ja hier eine wunderbare Weinhandlung direkt neben dem Günter Grass-Haus, das Weinkastell. Und da war Günter Grass ja offenbar auch regelmäßig Kunde und war auch mit dem Inhaber Kurt Tatter regelrecht befreundet, ne?
Ja, er war mit ihm befreundet, deswegen kamen wir auch auf den Titel der Ausstellung, weil das Weinkastell eben nebenan liegt, direkt unmittelbar neben dem Museum, und er da auch morgens, wenn er hier von seiner Frau Ute aus Behlendorf nach Lübeck gebracht wurde mit dem Auto, er konnte ja selber nicht Auto fahren, dann hat er meistens da erstmal einen Kaffee getrunken und Herrn Tatter guten Tag gesagt.
Ja, ich sehe da noch eine weitere Ausstellung auf uns zukommen, der Nobelpreisträger ohne Führerschein, vielleicht.
Passt auch zu Thomas Mann.
Es lohnt sich auf jeden Fall, mit ihm zu sprechen.
Und das wollen wir nachher noch machen, auf jeden Fall. Bei Herrn Tatter, da gucken wir noch vorbei.
Und wir hoffen, dass er Zeit für uns hat. Aber ich glaube schon. Günter Grass, der lebte ja nicht direkt in Lübeck, sondern in Behlendorf. Das ist 25 Kilometer südlich von Lübeck. Hat er sich auch deshalb hier für diese Gegend als seine Wahlheimat entschieden, weil es da so eine Nähe irgendwie auch zu Danzig gab, seiner Geburtsstadt, also die rote Lübecker Backsteinarchitektur, die Nähe zur Ostsee. Frau Wittmer, wie ist das?
Absolut, genau so ist es gewesen. Günter Grass hat sich durch die hügelige Endmoränenlandschaft mit den schönen Seen des Herzogtums Lauenburg sehr an die Kaschubei seiner Kindheit erinnert. Und Lübeck mit seinem Gassengewirr, mit den gotischen Giebeln und vor allen Dingen die Nähe zur Ostsee ist natürlich ein ganz, ganz großer Faktor für ihn gewesen, dass er sich hier wohlgefühlt hat.
Darüber hat er ja wahrscheinlich dann auch geschrieben.
Ja, Lübeck kommt immer wieder vor in seinem Werk, in Mein Jahrhundert etwa, oder auch in seinem letzten reinen Gedichtband Eintagsfliegen. Da gibt es ein wunderschönes Lübeck-Gedicht, in dem er auch über den Markt und das hässliche Kaufhaus schreibt und Thomas Mann im Café Niederegger als Vision wieder aufleben lässt. Das sind so ein paar Spuren, die sich in seinem Werk finden. Auch besonders gerne habe ich ein Gedicht, was jetzt sehr gut zum Lübecker Weihnachtsmarkt passt. Da schreibt er über seine Schwermut, also diese Melancholie, die er immer wieder auch ertragen musste. Und das ist ein ganz wunderbares Lübeck-Gedicht, weil das auch hier eben vor Ort spielt. Aber er war eben auch ein großer Thomas-Mann-Verehrer. Er hat Wahlkampf für Willy Brandt, den Lübecker Bundeskanzler, gehalten. Und er hat einfach Lübeck sehr gemocht, aber nicht hier gelebt, weil er einfach Ruhe brauchte, um zu arbeiten.
Julia Wittmer, Sie haben die Ausstellung kuratiert. Für Günter Grass bedeutete Heimat auch Verlust und Suche, Fremdheit und Ankunft. Wie wird das in der Ausstellung dargestellt? Also welche Exponate sehen wir da, um Grass Heimatverständnis zu zeigen?
Also ein verbindendes Element, was man wahrscheinlich direkt in der Ausstellung sehen wird, wenn man reinkommt, ist ein Wasserfall. Und dieser Wasserfall ist eigentlich auch ein Wortfall. Also da müssen Sie sich überraschen lassen. Ich sehe, Sie gucken neugierig, aber das werde ich, glaube ich, nicht erklären, denn das ist etwas, was wirken muss. Und das Wasser an sich ist halt ein Element, wie wir gerade schon über die Ostsee gesprochen haben, was ein ganz großer Faktor in seinem Heimatverständnis gewesen ist. Er hat versucht, immer am Wasser zu leben. Und auch hier war es ihm ganz, ganz wichtig, dass er direkt am Kanal, am Elbe-Lübeck-Kanal lebt. Er hatte auch einen kleinen Bach bei sich im Garten. Und dieses Strömende, dieses Fließende, das kommt überall bei ihm vor. Und deshalb ist es sozusagen eine Brücke, die bei uns in der Ausstellung von Danzig nach Lübeck nach Behlendorf geht und für vieles mehr noch steht.
Wir haben seine literarische Arbeit, wir sind kurz schon darauf zu sprechen gekommen. Inwieweit war der Heimatbegriff beziehungsweise das, was Günter Grass darunter verstand, inwieweit war das Motor seiner literarischen Arbeit?
Das ist der wesentliche Antrieb. Das hat er auch nochmal sehr schön in seiner Nobelpreisrede, die zu seinen Besten zählt, auf den Punkt gebracht. Nämlich der Verlust der Heimat, der Verlust von Danzig, die Stadt seiner Kindheit und Jugend, die er kriegsbedingt verlassen musste. Und Danzig wurde zu Gdansk, also polnisch. Diesen Verlust hat er versucht zu kompensieren in seinen Büchern. Das heißt, er hat die verlorene Heimatstadt wieder auferstehen lassen, beschworen und beschrieben, um sie zu bewahren. Und dieses Verlustgefühl war der wesentliche Motor seines Schreibens.
Es ist ja immer so, wenn man in einer guten Ausstellung ist, die Fragen, die da gestellt werden, die stellt man sich dann ja irgendwann selber. Was bedeutet das eigentlich für mich? Heimat? Was habe ich da für Erinnerungen? Wie,
zu Hause auch.
Wie definiere ich das überhaupt? Und was macht das Zuhause zu einem Zuhause?
Also ich finde es immer total langweilig, wenn einem in Museen erklärt wird, gerade die Namensgeberinnen oder Namensgeber repräsentieren, dass einem erklärt wird, wie das bei Person XY war. Und wir wollen die Besucherinnen und Besucher ins Gespräch bringen. Und zwar fragen wir eben auch in der Ausstellung, was ist für euch Heimat? Frau Wittmer hatte die großartige Idee, dass doch auch der Kühlschrank oft ein Heimatbegriff ist. Also da, wo der Kühlschrank ist, das ist quasi die Heimat. Kann auch temporär sein, aber deshalb gibt es auch einen Kühlschrank in der Ausstellung und man kann ein paar Magnete mit Buchstaben und Wörtern da selber bilden. Aber auch eine Ente spielt eine ganz große Rolle. Grass hat eine Ente.
Die steht nämlich jetzt auf dem Tisch, so eine gelbe Plastikente.
Genau, die würde, glaube ich, kaum jemand mit Günter Grass verbinden, aber er hat über eine Ente geschrieben und auch eine wunderbar gemalt. Und das ist ein Symbol auch für Heimat, für geflüchtete Menschen in dieser Geschichte, die wir in der Ausstellung näher erläutern. Aber wir wollen eben ganz vielstimmiges Gespräch ermöglichen, dass halt die Besucher, das Publikum selber uns sagen, was ist denn für euch Heimat? Und über Grass kommt man eigentlich zu einer Reflexion, wie Sie sagten, ja, was ist eigentlich Heimat und was ist, wenn man sie verliert? Und das ist ein großes identifikatorisches Angebot auch für viele, viele Menschen mit Migrationserfahrung, die zu uns kommen und merken, aha, ich habe meine Heimat in der Ukraine, in Syrien, sonst wo verloren und habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie Günter Grass.
Wir dachten ja zuerst, die Ente ist so eine Art Buzzer, je nachdem, wer die Frage beantworten kann, Frau Wittmer oder Herr Thomser.
Macht überhaupt ein Geräusch?
Drückt dann drauf.
Nein, nicht.
Und jetzt wissen wir auch, was Günter Grass mit Ernie gemeinsam hat. Der hat nämlich exakt dieselbe Ente in dieser, weißt du, wenn er singt, er singt doch sogar ein Lied darüber, Ernie.
Quietsche Entchen. Ich bin kein Ernie-Experte, das scheinst du ja zu sein.
Ja, Günter Grass und Ernie, wie auch immer, eine kleine Schleife, ja, die wir hier noch...
2027 mehr zum 100. Geburtstag, das wird noch nicht verraten.
Ich sehe schon, wir suchen hier mal den Entenkarton. Mit den vielen. Gut, also Heimat und Zuhause, der Bezug zur Gegenwart wird da aufgemacht. Das hat viel mit Gefühl auch zu tun, wo man sich aufgenommen fühlt, wo Freunde sind. Die Eröffnung findet am 5. Dezember statt und da haben Sie sicher etwas Besonderes ausgedacht. Man kann die Eröffnung nämlich an verschiedenen Orten erleben, zum Beispiel dem Freiberghaus, der Goldschmiede Lachmann, der Goldstube, dem Atelier Julenda, dem Füchtingshof oder eben der Weinhandlung Weinkastell.
Und was passiert genau an diesem Abend? Das ist ja ganz interessant. Da gibt es ja verschiedene Lesungen und es hat mich sofort getriggert.
Es wird jeweils ein Schauspieler, eine Schauspielerin an jeweils dem Ort dann Texte vortragen von Günter Grass, die natürlich alle thematisch passend sind und eine schöne Reise von Danzig über Behlendorf und Lübeck gestalten. Entschuldigung. Und dann das Highlight, finde ich, dass man dann halt mit den Menschen, die Günter Grass kennengelernt haben, auch dann sprechen kann. Also mit Herrn Tata zum Beispiel, ihm Fragen stellen kann und alles herausfinden kann.
Und am Ende, wenn alle Lesungen zu Ende gegangen sind, an den jeweiligen Orten, treffen sich dann alle hier im Grasshaus, besuchen die Ausstellung, gibt natürlich Musik, was zu trinken, was zu essen.
Dann ja noch ganz wichtig, wo gibt's die Karten, wo kann ich die kaufen?
Die Karten gibt's auf unserer Homepage www.grass-haus.de.
Und da finde ich ja auch alle weiteren Informationen zur Ausstellung. Ja, lass uns doch jetzt nochmal ins Weinkastell gehen, zu Herrn Tata. Was meinst du?
Ja, natürlich.
Das können wir uns ja nicht entgehen lassen. Moin, Herr Tata.
Moin.
Schön, dass Sie Zeit haben, kurz für uns.
Ja, auf jeden Fall. Immer gerne.
Herr Tata, wie erinnern Sie denn die erste Begegnung mit Günter Grass?
Das ist also ja lange, lange, lange her. Da haben wir gestartet mit dem Geschäft. Und da kam er dann irgendwann, ich wusste, dass er kommt. Und dann irgendwann stand er dann in der Tür und begrüßte. Und dann seitdem war eigentlich alles fantastisch mit ihm.
Da ist eine richtige Freundschaft draus geworden.
Absolut. Und dann kam ja auch die Nobelpreisverleihung und hatte mich mitgenommen zur Nobelpreisverleihung nach Stockholm.
Sie sind der einzige Mensch gewesen, der nicht zur Familie gehörte, den er zur Nobelpreisverleihung mitgenommen hat.
Ja, so ist es, genau. Und das war natürlich sensationell. Ja, hier in Lübeck war alles Horror. Herr Tata darf mit nach Stockholm zur Preisverleihung.
Ein großer Freundschaftsbeweis auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Wir haben das immer sehr gedämmt gehalten. Wir haben da nie groß was draus gemacht. Er wollte das auch nicht, dass es groß publik wird, sondern das war einfach eine tolle Freundschaft.
Er hat ja sogar für einige Weine von Ihnen spezielle Weinetiketten entworfen.
Ja, stehen sie noch. Ja, da stehen sie noch, diese Weinetiketten. Der Start der Weinetiketten war hier an diesem Tisch.
An dem wir jetzt gerade stehen?
Ja, an dem Sie jetzt gerade stehen, da standen wir und dann hat er mich gefragt, was halten Sie davon, wenn ich Ihnen mal Etiketten für das Wein mache? Und da habe ich gesagt, das wäre natürlich fantastisch. Und da ging das los, startete er.
Ich sehe gerade, es gibt eine Flasche Rotwein, da ist der Butt drauf, ein Butt, dann eine Kröte.
Ja.
Dann
eine Ratte, glaube ich.
Ne? Retten, ja, ein Hund.
Und seine Bilder hängen ja auch hier oben an der Wand, über dem Wein.
Die hängen auch über dem Wein, ja, das ist richtig. Das macht ja besonders den Laden besonders, gibt eine besondere Note. Er trank ja am liebsten Chianti oder auch portugiesische Weine. Ja, er war da nicht anspruchsvoll.
Aber auf jeden Fall ein Rotwein.
Auf jeden Fall Rotwein, ja, nur Rotwein. Er trank nur Rotwein.
Und wie oft war er dann so hier die Woche?
Je nachdem, wenn er ins Büro oben ging, kam er erst hierher. Dann trank er einen Cappuccino oder einen Kaffee oder so etwas oder ein Glas Wasser. Und meistens, wenn er dann ging, kam er nochmal und dann trank er auch nochmal ein Glas Wein. Und das war natürlich eine tolle Sache. Und er war der Einzige, der hier in diesem Laden rauchen durfte.
Also, wenn ich ehrlich bin, so ein ganz leichtes Raucharoma liegt hier immer noch in der Luft.
Vielleicht. Meinst du, das ist noch von Günter Grass vielleicht?
Eventuell, er hat ja Pfeife geraucht, oder?
Er hat Pfeife geraucht, ja. Zum Anfang hat er Pfeife geraucht. Und er war immer ganz stolz, wenn die Leute, dann rauchte seine Pfeife. Und dann sagte er immer, ja, ich bin der Einzige, der hier die Pfeife rauchen darf. Das war natürlich toll, ja.
Ja. So im Rückblick, was meinen Sie, was Sie so verbunden hat? Warum haben Sie sich so gut verstanden?
Tja, ich kann Ihnen das hundertprozentig nicht sagen. Das war einfach, ja.
Das war Liebe auf den ersten Blick.
So ungefähr, wenn Sie das so sagen wollen, Liebe auf den ersten Blick, ja.
Günter Grass war wirklich der Nobelpreisträger von nebenan. Jetzt haben wir den Beweis. Herr Tata hat das uns bestätigt.
Die Weinhandlung direkt neben dem Günter Grass Haus.
Vielen Dank, Herr Tata. Das war sehr interessant.
Ja, viel gerne geschehen.
Dankeschön.
Wir wünschen euch frohe Weihnachten
und kommt gut ins neue Jahr.
Und wir hören uns dann wieder am 1. Januar mit einer neuen Folge von Lübeck Zwischentöne.
Und als kleines Weihnachtsgeschenk haben wir dieses Jahr eine Playlist für euch zusammengestellt.
Ja, zum ersten Mal mit unseren Winterlieblingssongs und die findet ihr auf der Seite der Lübeck Zwischentöne.
Viel Spaß damit und tschüss.
Tschüss.